SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Stadt, Land, Wandel. Das ist die Überschrift der aktuellen ARD-Themenwoche. Viele Bereiche, um die es geht und über die wir auch sprechen wollen. Dazu begrüße ich ganz herzlich Frank Mentrup, seit 2013 Oberbürgermeister in Karlsruhe. Herzlich willkommen.
Ja, von mir auch.
Und mit dabei Ferdinand Truffner, seit 2017 Bürgermeister in Empfingen. Das liegt im Nordschwarzwald, sagen wir vielleicht noch schnell dazu. Im Landkreis Freudenstadt etwa 4000 Einwohner im Vergleich zu 300.000 Einwohnern in Karlsruhe. Und wie wir in der Redaktion festgestellt haben, zwei Bürgermeister in eine Sendung zu bekommen und dann noch hier nach Stuttgart, das ist eine echte Herausforderung. Sie beide haben richtig volle Terminkalender. Ist jetzt gerade einfach Bürgermeister hoch Saison. Wie sieht das aus, Herr Mentrup?
Ja, die Baden-Württemberger erleben ja im Glauben, dass vor und nach den Sommerferien ein volles halbes Jahr liegt. Deswegen liegt zwischen Mitte September und Mitte Dezember etwa so viel wie vorher. Und dieses Jahr ist es ja noch mal verrückter, weil eben noch Corona dazukommt und wir deswegen vieles nachholen, was eigentlich schon vor den Sommerferien hätte stattfinden müssen.
Was mal jemand sagte, ich fand das so einen prägenden Ausspruch, ein Kommunalpolitiker braucht eine Konstitution wie ein Ackergaul. Denn da geht's morgens schon los, zum 90. Geburtstag gratulieren, abends sitzt man bis lange spät abends in der Ratssitzung. Wie steht's um Ihre Konstitution, Herr Truffner?
Da habe ich jetzt weniger Probleme, aber manchmal so die Leberwerte mal wieder testen, nach entsprechend lange Nachsitzungen, wo man dann halt auch noch das eine oder andere besprechen muss. Aber ja, man hat viele Termine und ist wirklich ein bunter Strauß an Terminen und das macht ja gerade der Reiz aus.
Diesen Reiz, das ist ja ganz interessant, wie es zu so einem Reiz überhaupt kommt, Frank Mentrup. Sie sind kein Berufspolitiker, Sie waren Arzt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Städtischen Klinikum in Karlsruhe, hatten sich dann mal in Ihrer Heimatstadt in Mannheim als OB beworben. Wie kam diese Leidenschaft Politik?
Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich der Mediziner bin, der zur Politik gekommen bin, sondern das lief immer schon alles parallel. Also ich war schon Schülersprecher. Ich bin 83, da war ich 19 schon in die SPD eingetreten, war aktiv bei den Jusos. Also da lief schon während des Studiums auch immer die politische Arbeit. Es ist ein bisschen dann auch eher Zufall gewesen, dass ich dann irgendwann die Politik zum Hauptamt gemacht habe und meine Medizin dann teilweise in Teilzeit noch weitergemacht habe. Nur irgendwann geht das halt auch nicht mehr. Also es war beides.
Ferdinand Truffner, Sie sind Verwaltungsfachmann, waren vorher hauptamtlicher Ortsvorsteher in Nabern, Teilort von Kirchheim Unterteck. War da dieses Ziel, Bürgermeister zu werden, schon früh klar?
Relativ früh klar. Ich war nicht bei den Jusos, ich war bei der Jungen Union, bei der Konkurrenz. War dann Zivi im Rettungsdienst und habe dann einfach gesagt, was und Gemeinderat in Rotenburg am Neckar. Und das hat mich immer sehr gereizt. Und die Hochschule in Kehn und Ludwigsburg ist ja natürlich die Ausbildungsstelle für Bürgermeister im Ländle. Und da hat sich dann herauskristallisiert, das macht Spaß. Und hauptamtlicher Ortsvorsteher war sozusagen die Vorstufe. Da lernt man mal von der Wiege bis zur Bahre. Und dann habe ich gesagt, irgendwann, das kann ich auch. Und habe mich dann als Bürgermeister in einer kleineren Gemeinde entsprechend beworben.
Da sind Sie jetzt seit 2017. Wie hat Sie denn das Amt des Bürgermeisters verändert?
Meinen Sie auf der Waage oder?
Ja, zum Beispiel.
Naja, also auf der Waage natürlich, dann nimmt man die Amtspfunde wahrscheinlich dann mit, aber es hat natürlich auch viel verändert. Die Familie ist gewachsen, es sind zwei Kinder dazugekommen, dann nimmt man dann das ganze politische Geschehen dann doch noch ein bisschen anders wahr, wenn man dann auf einmal selber der Papa ist im Kindergarten, wo das Kind abholt. Es hat sich natürlich auch verändert in der ganzen Machart. Man kann einfach viel selber entscheiden. Meine Frau sagt immer, du entscheidest immer jeden Tag so viel und mit mir sprichst du dann gar nicht mehr drüber. Also das sind dann auch die Beziehungsthemen, wo man dann sagt, im Rathaus muss man entscheiden und dann in der Beziehung sollte man miteinander reden und miteinander das klären und nicht so entscheiden. Also es prägt einen schon, aber ich bin jetzt wirklich erst 4 Jahre. Wenn ich dann mal 30 Jahre vielleicht Bürgermeister war, dann könnte ich vielleicht anders sprechen, aber der Kollege aus Karlsruhe hat dann natürlich bestimmt die ähnliche Erfahrung gemacht.
Wie würden Sie die Veränderung zusammenfassen?
Ja, man muss gucken, dass man aus der Art und Weise, wie man im Büro unterwegs ist, nicht auch versucht, sein Privatleben zu organisieren und vor allem da auch aufzutreten. Und das sind einfach zwei völlig unterschiedliche Rollen, da kann ich dem Kollegen nur recht geben. Obwohl es bei mir umgekehrt ist, meine Frau denkt immer, ich könnte alles entscheiden in der Stadt und dann wird sofort alles anders und das kann ich eben dann oft doch nicht, sondern ich bin natürlich in hohem Maße auf meine Spezialistinnen und Spezialisten angewiesen, die mir da entsprechend entsprechende Informationen zur Verfügung stellen, auf der Grundlage ich dann entscheiden kann. Und ich kann auch bei vielen Punkten nicht so völlig frei agieren, aber das geht dir genauso, weil wir doch zum Teil relativ enge rechtliche Rahmenbedingungen haben.
Wenn wir über Stadt und Land sprechen, dann natürlich auch über die Digitalisierung. Sie beide haben das natürlich auch persönlich erlebt. Ferdinand Truffner, Sie haben, glaube ich, mal gesagt, also das E-Mail-Fach, das darf auf keinen Fall voll sein. Ich arbeite sofort alles dringend ab. Halten Sie das nach 4 Jahren im Amt immer noch so?
Halte immer noch so, aber das ist ein bisschen krank. Also es nimmt natürlich immer manchmal Oberhand, dass man relativ schnell antworten muss. Es gibt natürlich einen Unterschied. Mein Amtsvorgänger war über 30 Jahre Bürgermeister. Er hat mit der Digitalisierung nicht viel anfangen können. Klar, eine andere Generation hat relativ wenig E-Mail geschrieben. Bei mir ist es halt so, wenn einer E-Mail schreibt, der kriegt eigentlich relativ schnell eine Antwort. Wir sind auch nur 4.100 Einwohner. Das ist in Karlsruhe wird es ein bisschen sportlich, aber in Empfingen funktioniert es.
Ja, Ihr Vorgänger hat, glaube ich, nicht eine E-Mail geschrieben. Also es hat er mal gesagt in einem Interview. Neulich sprach ich mit Franz Müntefering, der sagte, er faxt noch. Frank Mentrup, gibt es bei Ihnen in Karlsruhe überhaupt noch Faxgeräte?
Ja, die modernen Kopierer können auch faxen, von daher ist es kein Problem. Und es gibt in der Tat noch Informationsketten, die auch noch per Fax funktionieren. Vor allem darum, wenn es geht, bestimmte Texte zu bearbeiten mit Korrekturzeichen und dann wieder in die entsprechenden Abteilungen zurückzugeben, dann ist das durchaus noch üblich und geht schneller als erst scannen und dann und.
In der Corona-Pandemie musste man ja Fax vorhalten. Also das ist ja dann wirklich die Digitalisierung.
Das war nochmal besonders absurd. Genau, ja.
Wenn das Gesundheitsamt dann die Corona-Meldungen per Fax geschickt hat.
Da haben wir ja ganz vieles erlebt. Und da war ja auch immer das Schlagwort, ja, wir müssen schneller und besser werden in der Digitalisierung. Wenn Sie jetzt auf Ihre Bereiche schauen, was ist denn in der Digitalisierung jeweils das drängendste Problem in Empfingen?
Dass mal die Breitband, die Glasfaser verlegt wird. Also wir sind wirklich ländlicher Raum und da ist natürlich Standortvorteil habe ich nicht, wenn ich dann überall Glasfaser habe und in die Wohngebiete auch. Das ist heutzutage eigentlich die Grundversorgung, was früher die Wasserversorgung war, ist heute das Glasfaserthema. Und da müssen wir natürlich im ländlichen Raum sehr viel kämpfen, dass wir die entsprechenden Baumaßnahmen umgesetzt bekommen. Das ist in der Stadt anders wie auf dem Land. Und natürlich die ganze Fördertöpfe, also dieser Förderdschungel. Ich sage immer wieder, wenn das damals so gewesen wäre, als man die Wasserversorgung angelegt hat, mit diesem Förderdschungel hätte man heute noch kein fließendes Wasser, sondern immer noch die Dorfbrunnen.
Wobei es ja seit 2017 das Amt für Informationstechnik und Digitalisierung in Karlsruhe gibt. Welchen Vorteil habe ich denn da als Bürgerin?
Es gibt immer so Wechselwellen in der Verwaltung und man hat lange Zeit gedacht, das Thema Digitalisierung und auch überhaupt IT könnte man dezentralisieren und mit diesem Amt ziehen wir das alles wieder zusammen, weil auch wenn es am Ende um Fachanwendungen in den einzelnen Ämtern geht, brauche ich trotzdem einen 24-Stunden-Service und nicht jedes Amt kann seinen eigenen 24-Stunden-Service organisieren und seitdem sind wir wesentlich schlagkräftiger, wir kriegen das Ganze jetzt auch systematisch umgesetzt. Wir haben ja auch bei bestimmten Wettbewerben gut abgeschnitten, weil wir eigene gute Produkte entwickeln, wie beispielsweise eine als Art Gesamtplattform-App für Karlsruhe, auf die alle Angebote dann aufgespielt werden, die werden wir jetzt im Herbst einführen. Aber an den ganzen anderen mühsamen Prozessen ändert natürlich allein dieses Digitalisierungsamt nichts.
Ferdinand Truffner, Sie haben Emphi TV gestartet und die Emphi App. Erreiche ich die Menschen auf dem Land einfacher? Was ist Ihre Einschätzung?
Sie identifizieren sich vielleicht mit ihrer Gemeindeverwaltung einfacher oder mehr. Das kann man vielleicht, ist ein Unterschied. Also die Digitalisierungsabteilung, die sitzt vor Ihnen dabei von Empfingen. Wir haben jetzt nicht diese Abteilung, also wir sind am kommunalen Rechenzentrum angeschlossen. Klar, mit 4.100 Einwohnern wird es ein bisschen schwierig. Aber das ganze Thema Digitalisierung treibe ich voran. Und Emphi TV, das wird bei den Senioren auf dem Tablet geschaut. Da gibt es extra Schulungen, dass sie mich dann hören, was ich dann erzähle in meinem mit Schwäbisch, mit Fehlern drin, aber dass man es halt authentisch rüberbringt, was in der Kommunalpolitik in Empfingen passiert. Und die Emphi-App, kleiner Werbeblock, hat mittlerweile über 2.000 Downloads, also wird relativ gut angenommen. Und dann kann ich halt wirklich die Bürger mit Push-Nachrichten erreichen. Und das in der Corona-Zeit, wir haben das in Corona eingeführt, in Corona-Zeiten ist das natürlich ein Mehrwert, kann ich die Verordnung geschwind aufs Handy schicken und alle wissen Bescheid.
Wir sprechen über die Digitalisierung und das, was die Menschen auf dem Land und in der Stadt brauchen. Jetzt ist die Frage, wir haben gerade über das Amt für Digitalisierung in Karlsruhe gesprochen. Inwiefern hat sich der Stellenwert der Digitalisierung denn verändert? Sie können das beurteilen, Frank Mentrup.
Ja, es ist mittlerweile angekommen, dass Digitalisierung einfach notwendig ist, um Verwaltungsprozesse von der Qualität und von der Geschwindigkeit zu beschleunigen. wir kriegen ja gar keine Handwerkerrechnung mehr bearbeitet, wenn sie nicht als E-Rechnung kommen und wir sie als E-Rechnung bearbeiten. Genauso geht es um Datenspeicherung und vieles andere mehr. Was aber auch wichtig ist, ist, dass Digitalisierung uns die Möglichkeit gibt, und der Kollege aus Empfing hat es ja gerade dargestellt, in eine andere Form von Kommunikation mit unseren Bürgerinnen und Bürgern zu gehen. Das ist ja die große Herausforderung an Politik und Verwaltung in den nächsten Jahren. Die Menschen leben zum Teil in ihren selbstgestrickten Informationskanälen. Es gibt nicht mehr den einen Kanal, den alle lesen. Also muss ich versuchen, von mir aus einen aktiven Zugang zu den Bürgerinnen und Bürgern zu finden. Das klappt in Empfingen offensichtlich sehr gut, wenn es dann entsprechende Push-Nachrichten gibt. Wir sind dabei, das gerade erst aufzuziehen. Aber wir müssen uns halt vorher von den Bürgerinnen und Bürgern auch das Recht holen, dass wir sie mit etwas auch bespielen können. Wir müssen sie einbeziehen. Und es muss halt auch immer irgendwie eine Unterhaltung geboten werden, sonst ziehen die nicht mit. Wir haben uns da an der Stadt Tel Aviv orientiert, die das seit 15 Jahren macht und wo jeder zweite Einwohner mittlerweile an eine solche Kommunikations-App angeschlossen ist. Und das gibt natürlich dem Thema Bürgerbeteiligung und auch Bürgerbefragung nochmal ganz neue Möglichkeiten.
Na, was braucht es vielleicht Tel Aviv, wenn man Empfingen haben kann? Das Amt für Digitalisierung sitzt quasi vor uns, haben wir gerade eben gehört von Ferdinand Truffner. Die Frage ist dennoch, wie offen ist denn eine Gesellschaft dafür? Also Ihr Vorgänger hat ja ganz anders gearbeitet, war vielleicht auch gar nicht so offen für diesen Bereich. Vielleicht ist die Bevölkerung in manchen Stellen ja auch noch nicht offen für Push-Nachrichten, die mir der Bürgermeister schickt. Wie bewerten Sie das?
Also wir können also nicht nur ein Medium bespielen. Also so hart es klingt, aber wenn ich SWR-Fernsehen schaue, da gibt es auch noch andere Kanäle neben dran und ich muss dann wirklich alle Kanäle bespielen. Da sei es jetzt das traditionelle Mitteilungsblatt, die örtliche Presse, die Homepage, die App, die sozialen Medien, und das müssen sie alles gleichzeitig bespielen. Mittlerweile haben wir in Instagram eher die Jüngeren sich tummeln, in Facebook sind es die Silver Surfer und sie müssen beide erreichen.
Kostet natürlich immer mehr Zeit.
Ja, aber wenn man bei Sitzungen manchmal sitzt, also geht es bei mir zumindest so, dann kann man auch nebenher solche Sachen dann auch bearbeiten.
In Karlsruhe ist es so, da gibt es das große Amt dazu. Wie offen sind denn die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter für diese Veränderungen?
Also grundsätzlich gibt es eine große Offenheit, aber gerade bei denen, die ein Stück weit den Eindruck haben, sie müssen jetzt entweder Wissen teilen oder überhaupt erstmal transparent machen. Und manche, die auch sagen, was soll ich mich jetzt noch mit den neuen Prozessen rumschlagen? Ich höre sowieso relativ bald auf. Wir haben ja eine große Pensionierungs- und Ruhestandswelle vor uns. Bei uns gehen in den nächsten 7 Jahren 30% der Mitarbeiter und 40% der Führungskräfte in den Ruhestand. Die dann nochmal zu überzeugen, jetzt einen kompletten technischen Systemwechsel zu machen, den ich ja auch nur machen kann, indem ich aber gleichzeitig den alten Prozess noch so lange am Laufen halte, bis der Schwenk geklappt hat. Also es kostet erstmal mehr Zeit, es ist neue Einarbeitung, es ist erstmal mehr empfundener Stress. Das ist in der Tat nicht einfach. Aber dass es nötig ist und dass wir vor allem auch mit positiven Projekten, für die wir dann auch eine gewisse Aufmerksamkeit von außen bekommen, was dann den Stolz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder steigert. So versuchen wir, die alle bei Laune zu halten und mitzunehmen.
Kriege ich denn in Karlsruhe, wenn ich einen Parkplatz suche, das auch schon per App, wie beispielsweise in München?
Sie kriegen bei uns über KA Mobil, und das ist mittlerweile auf die ganze Technologieregion inklusive das Nordelsass ausgedehnt, kriegen Sie Informationen über freie Parkplätze in den Parkhäusern. Das klappt. Einzelne andere Parkplätze noch nicht.
In Empfingen gibt es wahrscheinlich gar keine Parkplatzprobleme, oder?
So hart es klingt, haben wir schon. Also das ist dann so. Bei uns ist halt in Empfingen wirklich so, wenn ich in Karlsruhe in die Fußgängerzone fahre, ist man gewöhnt, dass man 500 Meter vielleicht hinlaufen muss. In Empfingen muss man vor der Lade fahren. Und dann haben wir halt natürlich andere Verkehrsproblematiken oder Themen. Die kann man jetzt nicht mit der Großstadt vergleichen, aber wir haben auch immer mal wieder Verkehrsprobleme und Parkplatzprobleme.
Frank Mentrup und Ferdinand Truffner, wir reden über die Stadt Karlsruhe und über die Gemeinde Empfingen, denn die ARD-Themenwoche heißt Stadt, Land, Wandel. Heute ist das Thema Familie und Kinder ein zentrales. Wer kriegt denn da den Punkt in Sachen Familienfreundlichkeit? Eher das Land oder eher die Stadt?
Das hängt ein bisschen von den Qualitätsmerkmalen ab. Also ich denke, dass wir bezogen auf, ich sag mal so, Spielplätze pro Einwohner sind wir eine der führenden Städte in Deutschland und. Wenn ich mir natürlich die Lebenssituation auf den Straßen angucke, mag es beim Kollegen in mancher Straße etwas spielefreundlicher sein für die Kinder. Und der mehr Grün wird er außenrum auch haben. Also es ist ein bisschen die Frage der Prioritätensetzung, die die einzelnen Familien vornehmen.
Hab mal geguckt, Burgruine Wehrstein, Neckartal-Radweg, die Kartbahn ist nicht weit weg. Also alles rund um Empfingen, für Familien im Grunde schon nicht schlecht.
Ja, das war jetzt alles außerhalb von Empfingen, was ich
gesagt habe. Ja, ich habe drumherum geguckt. Sie machen ja Werbung für
Empfingen. Muss ja offen sprechen. Ne? Aber wir haben schon viel zu bieten. Und wir bauen jetzt aktuell auch eine neue Kindergarten. siebengruppiger Kindergarten. Das ist jetzt von Karlsruhe ein Klacks, aber für Impfing ist das natürlich eine Großinvestition mit 5 Millionen. Und da sind natürlich auch so die Spielgeräte mit einem Naherholungsgebiet, mit eigentlich auch viele Spielplätze, wo wir also erneuert haben und so weiter, haben viele Angebote. Man hat in der Corona-Pandemie, hat man schon gemerkt, wohne ich in der Stadt in einem großen Mehrfamilienhaus oder wohne ich auf dem Land und kann dann schön raus und kann sozusagen anders Luft schnappen.
Da wurde die Sehnsucht nach dem Land plötzlich ganz groß.
Haben wir deutlich gemerkt, also dieser Druck, also wir gehören jetzt nicht zum Speckgürtel von Stuttgart, aber dieser Speckgürtel, der wächst immer weiter und wir liegen ja in der 81 Richtung Singen. Wir merken den Druck aus Stuttgart, sei es von Firmen, aber auch von Familien, die rausziehen wollen aufs Land.
Um wie viele Menschen ist Empfingen gewachsen? Kann man das sagen im Corona-Jahr?
Die Corona-Babys kann ich jetzt nicht zählen. Weil aber also der Zuzug, den kann ich jetzt nicht, tatsächlich nicht sagen, wie viel wir tatsächlich gewachsen sind. Aber wir haben immer sehr viele Anfragen, weil wir natürlich auch nur begrenztes Kontingent an Bauplätzen haben.
Also wir haben während Corona eher Einwohner verloren. Das hat aber auch damit
mehr als 4.000 sogar.
Ja, das hat vor allem damit zu tun, dass sich etwa 3.500 Studierende weniger mit Erstwohnsitz angemeldet haben, weil sie natürlich erstmal von zu Hause aus online studiert haben. Und das macht bei uns dann immer gleich ein paar Tausend aus. Und wir haben auch nicht mehr den Zuzug, den wir in den letzten Jahren zuvor hatten. Und gerade Familien mit kleinen Kindern, das ist so die Altersgruppe und auch die soziale Situation, wo wir eine Negativbilanz mit dem Umland haben, weil wir einfach nicht die Ansprüche erfüllen können, was so das übliche deutsche Einfamilienhaus mit Garten betrifft. Aber auch da wird sich die Gesellschaft ändern müssen und auch das erleben wir.
Ist das vielleicht sogar ein positiver Trend? Man kann es ja auch anders betrachten, wenn die Stadt nicht mehr wächst, wenn wir über Themen wie Nachverdichtung, weniger Platz in den Städten sprechen. Mag es ja vielleicht sogar ein Vorteil sein, wenn die Stadt nicht mehr so weiter wächst.
Das ist völlig richtig. Also wir müssen mittlerweile Wohnungsbau und Wohnungspolitik als regionale Aufgabe betrachten. Wir haben auch einen neuen Flächennutzungsplan aufgestellt, wo wir ausgerechnet haben, dass wir allein von der erwarteten Bevölkerungsentwicklung 250 Hektar jetzt in Wohngebiete umwandeln müssten. Wir kriegen aber mal gerade mit Ach und Krach 60 Hektar hin und dann haben wir beschlossen, dass wir den umliegenden Gemeinden, die aufgrund ihrer Bevölkerungsentwicklung nicht diesen Anspruch hätten, trotzdem über den Flächennutzungsplan zusätzliche Wohnungsbauflächen zugestehen, wenn sie bereit sind, etwas dichter zu bauen, damit es eben nicht nur die freistehenden Einfamilienhäuser sind, denn sonst zersiedeln wir unsere Landschaft endgültig zugrunde. Für uns als Ballungsraum ist aber auch jede Familie, die nach außen zieht und nicht in die Stadt, ein Gewinn, weil das für den Einzelhandel in diesen Zentren etwas außerhalb, vor allem aber auch uns für unseren ÖPNV und für den Arbeitsmarkt natürlich auch eine wichtige Entwicklung ist. Die Stadt Karlsruhe ist so begrenzt, die kann nicht beliebig weiter wachsen und wegen Hitzeentwicklung und Grünflächen und dem von Ihnen beschriebenen Druck, auch während Corona, den wir Gott sei Dank über unsere vielen Erholungs- und Naherholungsflächen auch auf Stadtgebiet ganz gut auffangen konnten, wäre es auch gar nicht sinnvoll.
Wohnraum, vor allen Dingen bezahlbarer Wohnraum, ein Thema, das viele Menschen umtreibt. Karlsruhe, Sie haben es eben gesagt, hat im zweiten Jahr in Folge einen Bevölkerungsverlust verbucht. Ist das Wohnen vielleicht einfach auch zu teuer in Karlsruhe?
Also wir sind so im Vergleich ganz okay, wenn man sieht, auch wie viele Prozentzahl eines jeden Familieneinkommens denn für Wohnen ausgegeben wird. Aber an sich ist der Anteil ja doch steigend und er ist auch relativ hoch. Und wir haben natürlich Probleme, preisgünstigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Wir haben aber vor allem auch das Problem, dass auch sehr teurer Wohnraum zu wenig zur Verfügung steht und dann der noch verbleibende am Markt befindliche teure Wohnraum so teuer wird, dass das nach hinten raus quasi alles mit anzieht. Weil mittlerweile die Leute bereit sind, wenn sie überhaupt nur eine gescheite Wohnimmobilie erwerben können, jeden Preis auf den Tisch zu legen. Es ist ja auf der anderen Seite zwar eine Bevölkerung, die gerade durch Corona noch ein Stück weit ärmer geworden ist, aber wir haben halt auch einen Bevölkerungsanteil, der in der Lage ist, alles zu bezahlen. Und diese Spreizung ist mindestens so groß wie das Problem, dass es quantitativ auch einfach zu wenig ist.
Empfingen kann auch nicht unendlich weiter wachsen, haben wir gerade von Ihnen gehört, Ferdinand Truffner. Und wie sieht es da aus? Teures Wohnen inzwischen auch wahrscheinlich auf dem Land. Das ist nicht zwangsläufig günstiger, oder?
Also wir haben den Vorteil, dass unser Gemeinderat in Empfingen tatsächlich gesagt hat, wir wollen, dass unsere nachwachsende Generation sich das noch leisten kann, ein Einfamilienhaus im ländlichen Raum zu bauen. Und wir mussten nicht wirklich die Kosten aus, aber wenn man dann auf dem Privatmarkt sieht, was denn die Baupreise in Empfingen verkauft worden, also konkretes Beispiel, wir verkaufen in dem neuen Baugebiet für 196 Euro der Quadratmeter baufertiges Land. Da wird man in Karlsruhe sagen, vielleicht noch null dahinter hinsetzen müssen.
Wie sieht es aus? Sie können ja vielleicht die Zahl in den Raum werfen.
Ganz so schlimm ist es nicht. Also, aber Sie müssen schon klar, also je nachdem, wo Sie in Karlsruhe sind, kann das auch schon mal an 1.000 Euro rangehen. Das Problem ist bei uns gar nicht so sehr die Kosten, sondern dass es einfach viel zu wenig Flächen gibt. Und das ist am Ende das limitierende Element, was gleichzeitig aber auch die Preise hochtreibt. Wir haben auch Förderprogramme für junge Familien und. Aber wir haben vor allem keine städtischen Grundstücke mehr, auf denen wir was entwickeln können. Insofern ist an der Stelle, sind unsere Möglichkeiten ein bisschen begrenzt. Und wir haben nur die Chance, über unsere eigene Wohnungsbaugesellschaft, über die Förderung von genossenschaftlichem Bauen und anderem, doch zumindest für bestimmte Zielgruppen wieder ein bezahlbares Angebot auch in Zukunft zu entwickeln, vor allem es aber auch zu behalten.
Wobei die Fläche inzwischen auf dem Land ja auch schon das Problem ist. Sie haben es eben angesprochen, ja, Ferdinand Truffner. Also, wie lösen Sie das?
Wir haben tatsächlich das Problem. Und wenn dann die privaten Bauplätze natürlich übers Doppelte verkauft werden, dann kann sich das auch irgendwann dann eine örtliche junge Familie nicht mehr leisten. Ja. Und die Begrenzung der Bauplätze ist tatsächlich ein Thema, wo wir auch immer wieder im Gemeinderat diskutieren. Wie können wir noch wachsen? Wollen wir noch wachsen? Wir haben jetzt ein konkretes Beispiel, eine Wohnsiedlung Reichenhalten. Die gehört der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Also dem Bund war mal früher für die Kaserne eine Wohnsiedlung. Das sind 6 Hektar Fläche. Und das ist unser größtes innerörtliches Potenzial, auch wenn es ein bisschen außerörtlich liegt, aber es gibt einen Bebauungsplan drüber. 6 Hektar Fläche für so eine kleine Gemeinde, das ist richtig Potenzial. Und da wollen wir dann auch die Möglichkeit schaffen, dass man auch sozial, also nicht sozialer Wohnraum, sondern bezahlbarer Wohnraum schafft. Und das ist natürlich eine Zukunftsaufgabe, wo man jetzt mit der Bürgerbeteiligung diskutiert. Ist für uns natürlich ein Mammutprojekt, aber da sind wir gut im Ziel vor Augen.
Wenn wir jetzt über Familien sprechen und wie Familien wohnen können, ein Thema, was vorher noch ansteht, und vielleicht gibt es da ja auch Unterschiede zwischen Stadt und Land, nämlich wie finde ich denn erst mal eine Partnerin oder einen Partner? Welche Unterschiede gibt es da auf dem Land? Ist es einfacher, schwieriger?
Auf dem Land, wenn man in die Vereine sich engagiert, im Kulturleben teilnimmt, dann findet man relativ schnell eine Partnerin, sage ich aus eigener Erfahrung. Aber naja, man muss halt auch sich im Ort einbringen. Also da ist dann wirklich Leben, und ich traue viele als Eheschließung Standesbeamter, die sich im Ort kennengelernt haben, über die Vereine, über die Jugendarbeit.
Wie ist es in der Stadt? Man sagt immer, die Stadt ist so anonym.
Ja, ich denke, es gilt Ähnliches. Da, wo ich mich mit anderen treffe, da habe ich auch die Chance, jemanden kennenzulernen. Ich glaube aber auch, dass in der Stadt insbesondere von den moderneren Datingportalen auch sich viele Beziehungen entwickeln oder zumindest viele Bekanntschaften entwickeln. Ob dann Beziehungen draus werden, ist noch ein anderes Thema. Aber ich erlebe auch in den jüngeren Generationen, dass das in der Stadt sehr intensiv genutzt wird und dass das auch durchaus positiv besetzt ist und jetzt keine anrüchige Komponente mehr hat.
Ferdinand Truffner, Bürgermeister in Empfingen. Ich glaube, in Empfingen träumen Sie von der Umgehungsstraße, die seit den 70ern geplant ist. Wovon noch?
Ja, da träumen wir, es soll auch irgendwann Realität werden, dass die Umgehungsstraße, dafür arbeiten wir. Und wir träumen natürlich auch davon, dass man im Ländle dann auch älter werden kann. Wir haben 2 Teilorte in Empfingen, Wiesenstetten und Dommelsburg. Und da sind wir aktuell dran, dass man dann auch dort ein barrierefreies Wohnen realisiert, wo die Gemeinde, also ist ja auch nicht normal, dass eine Begegnungsstätte dann kauft und baut für dieses Haus und dieses sozusagen entlasche, dass man dann auch auf dem ländlichen Raum dann auch älter werden kann und nicht in die Stadt in ein Pflegeheim ziehen muss, was wir aber auch planen in Empfingen, ein größeres Pflegeheim.
Ja, wichtiges Thema natürlich, weil unsere Gesellschaft immer älter wird. Wie sorgt da eine Stadt wie Karlsruhe vor?
Ja, deswegen setzen wir vermehrt auch auf Etagenwohnungsbau und dann eben gleich in der Dimension, dass man dann auch einen Fahrstuhl dort unterbringen muss. Also es darf dann auch mal 6- und 7-geschossig sein, weil sich es dann auch wirtschaftlich rentiert. Es macht ja keinen Sinn, für ein 3-Familienhaus einen Fahrstuhl einzubauen. Und am Ende ist der wirtschaftliche Betrieb für den Einzelnen nicht mehr bezahlbar. Das sind so Punkte, die wir auch versuchen, im Umland zu etablieren. Deswegen ja auch erst die Ansage, wir geben über einen Flächennutzungsplan Flächen ab. Die müssen dann aber etwas dichter bebaut werden, damit man dort auch Etagenwohnungsbau schafft. Und wir haben gerade bei uns im Landkreis doch die ein oder andere Gemeinde, anders als Empfingen, die eben noch kein Pflegeheim hat, die eben auch noch überhaupt keine barrierefreien Etagenwohnungen hat. Und dann stellt sich für viele der Bewohner die Frage, kann ich denn eigentlich dort auch am Ende alt werden und auch bis zu meinem Ende dort bleiben, weil ich einfach keine akzeptable Wohnform habe. Und dann gibt es eben die berühmten Einfamilien- oder auch freistehenden Familienhäuser, in denen dann nur noch im Erdgeschoss gelebt wird. Und das ist dann eigentlich für alle Seiten auch nicht gut.
Es wird ja so häufig von der Spaltung der Gesellschaft gesprochen. Einmal Stadt und Land, aber genauso auch alt und jung. Wie versuchen Sie, die Generationen zusammenzubringen? Gibt es da Initiativen, in Empfingen beispielsweise?
Also da gibt es sehr gute Initiative. Also wenn ich gerade jetzt mal unseren Seniorenbeirat rausgreife, der macht, ist sehr rührig und versucht dann auch immer den Kontakt zu halten zu den neuen Medien und so weiter. Wie gehe ich mit dem um? Wir sind halt sehr ehrenamtlich strukturiert. Also das Ehrenamt ist bei uns eine sehr hohe, hat eine hohe
Stellenwert.
Stellenwert, genau, vielen Dank, also ein Stellenwert. Und wir sind sehr, haben sehr viele Vereine, das ist jung und alt, sehr engagiert dabei. Also da haben wir jetzt nicht
im
so die
Techno-Verein, wie ist das Durchschnittsalter bei Ihnen, wo Sie da...
Techno-Verein gibt es ja nicht so, das ist ja der Jugend- und Kulturverein, da sind auch Ältere dabei, also da ist man dann von jung bis alt ist man dann auch dabei und wenn dann die Beat Parade, also wirklich Süddeutschlands größte Techno-Parade durch den Ort zieht, die Oma sitzt mit dem Porzellan im Garten und schaut so, wie die Raver durch den Ort ziehen, also das zeigt dann schon, da ist jung und alt, kann was zusammen erleben und wenn dann das Pflegeheim noch vor dem Pflegeheim sitzt und dann zuhört, wie dann die Techno-Beats durch den Ort wummern, dann ist das natürlich schon was Besonderes.
Frank Mentrup, so ein Rave, wäre das was für Sie?
Ja, das finde ich super. Und wir kennen ja von Christopher Street Days und anderen Paraden, jetzt ist das auch eher eine politische Parade, aber trotzdem auch sehr bunt, dass es da mittlerweile alle Altersgruppen gibt, die sowohl mit dabei sind, als auch das gerne anschauen. In der Großstadt ist, glaube ich, das Thema Jung und Alt gar nicht mal so sehr ein großes Thema, sondern eher das Thema, wie fördere ich Nachbarschaften, wo die Leute sich untereinander kennen und aufeinander aufpassen und sich auch untereinander unterstützen. Das haben wir in Corona gemerkt, dass das geht. Und wir müssen jetzt versuchen, über verschiedene Anreize und auch Initiativen das am Leben zu halten, was in der Großstadt bei einer relativ hohen Fluktuation der Bevölkerung vielleicht nochmal einen Tick schwerer ist als im eher ländlichen Raum.
Auch in diesem Jahr gab es in Karlsruhe wieder die internationalen Wochen gegen Rassismus. Frank Mentrup, wie viel Sorgen machen Ihnen denn extremistische und rassistische Entwicklungen in der Stadt?
Also jetzt bewusst rassistische und extremistische Entwicklungen sehe ich in der Stadt jetzt nicht unbedingt im Steigen. Da haben wir auch, wie ich finde, verglichen vielleicht mit anderen Regionen in Deutschland eine relativ, sagen wir mal, überschaubare und auch jetzt nicht den Menschen angsteinflößende Situation.
Na, aber zumindest der Verfassungsschutzbericht, der sieht rechtsextremistische, rassistische und antisemitische Straftaten als die größte Bedrohung für die Sicherheit in Deutschland an.
Ja, mit Sicherheit. Nur, wie gesagt, wir sind bisher entweder davon verschont geblieben im Wesentlichen noch und wir haben vor allem hier keine gefertigte Szene, die permanent sozusagen den Rechtsstaat herausfordert. Was aber unser Thema ist, ist dieser Alltagsrassismus, der von vielen auch sehr unbewusst einfach akzeptiert wird oder auch vielleicht sogar mitgemacht wird. Und unsere Wochen gegen Rassismus waren vor allem von dieser Diskussion geprägt. Und es ist schon sehr bedrückend, wenn man auch von jungen Karlsruherinnen und Karlsruhern hört oder die auch persönlich kennenlernt. Ich habe mich jetzt ein paar Mal mit der Black Lives Matter Bewegung getroffen und die sagen, sie sind im Grunde wegen ihrer leicht aus der Sicht der anderen abweichenden Hautfarbe permanent werden sie entweder unter Generalverdacht gestellt oder komisch belächelt oder immer nur auf die Herkunft angesprochen, obwohl sie aus Karlsruhe sind und man das, auch wenn sie einen Satz gesagt haben, sofort merkt. Das sind alles so diese Rechtfertigungsnummer, die da immer wieder auftaucht, wenn man es nicht als selbstverständlich betrachtet. Diese Art von Rassismus ist eigentlich unser Hauptthema.
Radikalisierung findet vor allen Dingen im Jugendalter statt. Was tut eine Gemeinde wie Empfingen dagegen, Ferdinand Truffner?
Ganz konkret, wir unterstützen die Vereine in dem Thema, was Rassismus oder Alltagsrassismus gibt. Wir haben ein Jugendreferat, die dann versucht, mit den Vereinen die enger Schulterschlüsse zu knüpfen. Da muss man wirklich sagen, da sind wir in Empfingen gut bedient durch die Vereine, durch das Vereins-Ehrenamt. Also es ist dann nicht wirklich so, dass man Kinder oder Jugendliche verliert, wie es in anderen Bereichen vielleicht sein kann, sondern dass man diese über die Vereine ja abfedert und dann auch frühzeitig was erkennt. Und da sind wir, also muss ich sagen, Gott froh, dass es so in Empfingen funktioniert.
Wir haben jetzt eben über die ältere Generation gesprochen. Wenn wir jetzt auf die jüngere Generation schauen, die ja gerade insbesondere unter Corona so gelitten haben. Wie ist das einmal mit der Perspektive Blick auf die Stadt und dann Blick aufs Land? Wo ist es vielleicht einfacher, auch damit klarzukommen? Gibt es da Unterschiede?
Ich glaube, es hängt mehr von der individuellen Situation des Einzelnen ab. Hat er Geschwister? Wie sind die Eltern damit umgegangen? Gibt es einen Freundeskreis, den man trotz Corona getroffen hat und wenn es nur virtuell erstmal war? Oder ist man sowieso jemand, der ein bisschen Schwierigkeiten hat, Anschluss zu finden an die Altersgruppe, in der Schule auch vielleicht sehr zurückhaltend ist und. Und der ist natürlich durch Corona ziemlich gebeutelt. Also ich glaube, dass es am Ende weniger da an der Stelle um Stadt und Land geht, als mehr darum, ob man in solche Systeme eingebunden ist oder
nicht. Vielleicht geht es dann um die Angebote, die so jemanden dann in der Situation auffangen können? Habe ich die eher in der Stadt? Habe ich sie eher auf dem Land? Wie verhält es sich da?
Also da ist ja, auf dem Land ist vielleicht nur so, dass die Vernetzung nur anders stattfindet, dass man einfach sich besser kennt. Also klar, wir hatten jetzt im ersten Lockdown Corona, mussten alle Spielplätze geschlossen werden. Die Kinder in der Nachbarschaft haben trotzdem miteinander gespielt. Ist ja alles nachvollziehbar. Was soll das? Also man hat dann die Kindergarten zugemacht oder und so weiter. Die Kinder haben dann trotzdem einen Kontakt gehabt untereinander, zumindest auf dem Land. Und die Erzieherinnen oder die Lehrkräfte haben dann sehr einen engen Kontakt gesucht zu den Kindern. Da ist auf dem Land dann vielleicht eine andere Verbundenheit vorhanden wie in der Stadt, aber ich kann ja nur fürs Land sprechen, ich bin jetzt keiner von der Stadt.
Ja, wenn wir jetzt generationenübergreifend schauen, weil Sie das Stichwort gerade eingebracht haben, die haben sich trotzdem getroffen. Ich glaube, Karlsruhe war da auch erfinderisch, dann so manche Regelungen zu umgehen, oder Frank Mentrup?
Ja, umgehen nicht, aber wir haben einfach dann unter den möglichen Regelungen, unter Einhaltung der Regelung das Maximum draus gemacht. Davon hat an sich vor allem unsere Kulturschaffenden profitiert. Als wir nicht mehr eine Bühne aufbauen konnten und die Kultur draufstellen, haben wir die Kultur halt auf einen offenen Wagen gemacht und sind damit in der Stadt rumgefahren, da keiner wusste, wann die wo auftauchen, war es auch keine Veranstaltung und dann war das alles gut und die Künstler haben Geld gekriegt für ihre Auftritte und in der Stadt war eben trotzdem was los, aber nicht so, dass sich da große Menschenmengen geklumpt haben. Aber bei den Kindern und Jugendlichen ist es genauso, wie der Kollege aus Empfingen erzählt. Also ich habe offene Jugendtreffs gefunden bei mir im Stadtteil beim Spazierengehen, die kannte ich vorher noch nicht und die waren da findig genug, wenn die Eltern sie nicht aus Ängstlichkeit zu Hause eingesperrt haben. Also wir hatten gerade im ersten Lockdown mit so besorgten Ein-Kind-Eltern, glaube ich, mehr Stress als mit den Kindern dieser Eltern.
Wie sieht das Pandemie-Management in der Stadt? Wie sieht es auf dem Land aus? Darüber sprechen wir mit Frank Mentrup, Oberbürgermeister aus Karlsruhe und Ferdinand Truffner, Bürgermeister aus Empfingen. Ja, wenn Sie sich eine Note geben wollten, wir haben jetzt fast 2 Jahre Pandemie in Karlsruhe und in Empfingen. Welche Noten vergeben Sie?
Ich denke, wir sind gut durch die Krise gekommen, aber das ist, liegt nicht allein am Bürgermeister, sondern dahin alle mitzogen. Sei es jetzt das Ehrenamt, sei es jetzt die Mitarbeiter oder sei es jetzt die Bürgerschaft. Also alle in einem Strang gezogen. Klar, es gab immer mal wieder Reibungsverluste, aber trotzdem sind wir bisher gut durchgekommen und ich hoffe, dass es auch so bleibt.
Können Sie eine Note vergeben für Karlsruhe?
Ja, ich finde das schwierig, weil wir ja gar nicht wissen, wie das Spektrum der Noten oder der Möglichkeiten ist. Aber wir haben auch versucht, die Systeme zu halten. Also wir haben dann auch Schulbustouren, die nicht mehr stattgefunden haben, geschlossene Kitas und so weiter, relativ schnell eine Art Entschädigungslösung gefunden, sodass keiner vor die Hunde geht. Wir haben versucht, mit den Kindern und Familien Kontakt zu halten, haben ja dabei festgestellt, dass oft kinderreiche Familien in schwierigeren Wohnverhältnissen mit der ersten Krise zumindest erstmal besser klargekommen sind, als manche, bei denen das anders ist.
Ja, weil die wahrscheinlich die Probleme auch kennen und es eher gewohnt sind, was zu managen.
Die sind improvisationsfähig und die können auch mal kurzfristig sich irgendwie anderweitig organisieren und die haben vielleicht auch nicht immer so die Ansprüche. Schwierig ist ja eher, dass die dann vom Bildungserfolg langsam abgekoppelt worden sind, weil die diesen beständigen, auch systematischen Zugang zu Bildung mitunter brauchen. Das war dann eher so die Langfristfolge, aber den Kindern selber, gerade aus diesen Familien, ging es am Anfang nicht unbedingt so ausgesprochen schlecht.
Das Thema Impfung ist ja immer noch ein großes Thema. Ist es einfacher, eine Gemeinde mit 4.100 Mitgliedern zu informieren, als ein großes Oberzentrum? Wie ist das?
Ich denke, das ist einfacher. Wenn die sie nicht über Medien erreichen, mache ich ja Hauswurfsendung und auf jeden persönlich ab. Aber das ist relativ schnell, sind die Personen zu erreichen über verschiedene Kanäle.
Hätten Sie eine Impfquote für Empfingen, können Sie das sagen?
Die haben wir leider nicht. Das würde mich wirklich interessieren. Also das ist wirklich das, was fehlt, das auf Gemeinde scharf runterzubrechen. Also normalerweise müsste ja jeder hinterlegt sein, dann könnte man doch die Postleitzahl rausziehen und das entsprechend machen. Wäre ein Wunsch an die Landesregierung, das mal umzusetzen.
Liegt es an der Digitalisierung oder liegt es am Datenschutz?
Wahrscheinlich am Datenschutz. Kann ich mir eher vorstellen, an der Digitalisierung dürfte es kein Problem sein, weil mittlerweile hat ja jeder einen digitalen Impfausweis.
Wie sieht es in Karlsruhe aus? Sie können es wahrscheinlich genauso wenig beurteilen und sagen, oder?
Wir können es auch deswegen nicht beurteilen, weil wir zwar die Quoten haben, die aus den Impfzentren heraus versuchen, so eine Art Quotierung hinzukriegen, dass aber so einen wilden Impftourismus gab, kann man das oft gar nicht mehr zuordnen. Und was wohl in der Tat wirklich fehlt, ist dann eine Auswertung der entsprechenden Meldeadressen aus diesen Impfdateien. Und ich würde bestätigen, dass es bei uns dann doch ein Tick schwieriger ist, weil es gibt auf die ganze Stadt verteilte Communities, die aber nicht unbedingt auf Hauswurfsendungen oder auch auf Amtsblätter reagieren, sondern die müsste man persönlich ansprechen. Wenn ich da nicht die entsprechenden sozusagen Scharniere habe in diese Communities rein, erreiche ich die erstmal überhaupt nicht. Und dann gibt es natürlich auch bestimmte Bezirke in der Stadt, die einfach von vornherein schon eine etwas, sagen wir, höhere kritische Einstellung haben gegenüber Stadt. Staat und irgendwelchen Ansagen. Und die haben wir ja oft jetzt mit den mobilen Impfteams dann auch aufgesucht und erreicht. Aber sag mal, die Kommunikation mit allen und das gleiche Wissenslevel ist sicherlich schwieriger als auf dem Land.
Wie würden Sie denn, wenn Sie jetzt einen Wunsch jeweils für Ihre Gemeinde oder Ihre Stadt frei hätten? Also ich weiß, in Karlsruhe am 12. Dezember ist es endlich soweit. Der Wunsch geht in Erfüllung, ja, die U-Bahn kommt.
Alle können, sind eingeladen. Nicht alle am 12. bitte, aber
was wäre so ein Wunsch, wenn Sie jetzt Schnipp machen und es geht in Erfüllung?
Da fallen mir viele Wünsche ein und keinen kann ich so ganz zuspitzen. Der Kollege macht mal den vor.
Dann können Sie noch ein bisschen überlegen, Ferdinand Truffner, wenn Sie Schnipp machen könnten, was würden Sie sich wünschen für Empfingen?
Ja, nur ein Wunsch oder mehr?
Nur ein. Der Wunsch wäre dann mehrere Wünsche zu haben, ne?
Dass mir weiterhin schuldenfrei bleibt.
Ja, den Wunsch brauche ich nicht zu äußern, weil er völlig unrealistisch ist, aber nein, ich wünsche mir, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt wieder größere Bedeutung bekommt und mehr grundsätzliches, auch verständiges Interesse für Kommunalpolitik und Verwaltung. Wenn was gut läuft, wird es als selbstverständlich hingenommen. Wenn es irgendwas schief geht, gibt es, weil einer sich beschwert hat, eine halbe Seite Artikel und ich brauche Wochen, um das wieder wegzukriegen. Das wäre so mein Wunsch, dass man da einfach ein bisschen offener und auch wertschätzender manchmal miteinander umgeht.
Also das wäre Hauptwunsch, in dem ich anschließe.
Dann sage ich herzlichen Dank, Frank Mentrup, Ferdinand Truffner.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute,